Grüß Gott und herzlich willkommen Ihnen allen hier bei Radio Horeb. Auch ein Gruß nach Südtirol an alle Zuhörer, die von Radio Maria mit uns verbunden sind. Es grüßt Sie Marion Kuhl. In der Reihe Orden stellen sich vor, haben wir heute den Prämonstratenserorden zu Gast. Wir sind mitten im Norbertjahr, ein Jahr, das auf den 875. Todestag des Ordensgründers, den heiligen Norbert von Xanten, zurückgeht. Deswegen schauen wir auch heute auf seinen Orden. Eingeladen dazu haben wir den Abt der Prämonstratenserabtei Hamborn bei Duisburg, Abtprälat Albert Thomas Dölken. Grüß Gott, Herr Abt.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Schön, dass Sie heute bei uns sind, Ihren Orden vorstellen. Herr Abt, Orden gibt es viele. Was hat Sie denn besonders an Ihrem Orden fasziniert, dass Sie gesagt haben, ja, das ist mein Platz, an dem Gott mich haben will?
Ja, zunächst war das einfach die Begegnung mit ganz konkreten Prämonstratensern hier in meiner Heimat in Hamborn, in der Abtei Hamborn und auch in Oberösterreich im Stift Schlägel. Dann als Priester in Gemeinschaft, klösterlicher Gemeinschaft leben und gemeinsam mit den Mitbrüdern wirken zu können und die Betonung der Weltgestaltung, die bei den Prämonstratensern besonders angesagt ist.
1981 sind Sie in den Orden eingetreten, 1995 zum Abt gewählt worden. Das heißt, Sie haben reiche Erfahrung auch über diesen Orden. Ich freue mich, dass Sie bei uns heute zu Gast sind. Sie haben sich als Abt den Wahlspruch Gaudium et Spes ausgesucht, Freude und Hoffnung. Warum gerade dieser Spruch?
Ja, dazu müsste man vielleicht gerne den ganzen Spruch zitieren. Freude und Hoffnung, Trauer und Angst. Der Menschen unserer Zeit sind doch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, was nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fände. Das ist aus der Konzilskonstitution und von mir gewählt damals, als ich zum Abt gewählt worden bin, ganz einfach, weil unser Orden in der Nachfolge des heiligen Norbert und seinen Zielsetzungen entsprechend sich stark in der Seelsorge einsetzt und auch in der Mission. Und ich denke, dass das genau das richtige Motto für seelsorgliche Arbeit ist.
Also ganz bewusst auf diesen Text aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil bezogen?
Ganz bewusst, weil unser Orden auch wirklich ein Orden ist, der in der seelsorglichen Arbeit und mitten in der Welt steht und dies auch gerne mal auf seine Fahnen schreiben kann.
Dann sind wir gespannt, diesen Orden näher kennenzulernen. Ihnen das Wort.
Vielen Dank. Am 6. Juni 1134, also vor 875 Jahren, starb in Magdeburg der Erzbischof, Ordensgründer und Kirchenreformer Norbert von Xanten. Der Orden der Prämonstratenser hat in dankbarer Erinnerung an seinen Gründer, den heiligen Norbert, aus Anlass dieses Jubiläums ein Norbertjahr 2009 und 2010 ausgerufen. Eigentlich Grund genug, uns heute einmal speziell mit dem von Norbert gegründeten Orden zu befassen. Norberts ursprüngliche Absicht war eigentlich keine Ordensgründung. Es ging ihm vielmehr um die Reform der Kirche an Haupt und Gliedern. Er hatte die Reformideen Papst Gregors und vieler seiner Anhänger zutiefst verinnerlicht. Die nach dem Papst benannte gregorianische Reformbewegung wurde von vielen Bischöfen, Priestern und Laien getragen und verbreitet. Im Kern wollte man über eine Rückbesinnung des Klerus auf das Evangelium Christi und eine evangeliengemäße Lebensweise nach Art der Apostel die ganze Christenheit erneuern. Norbert, den seine Eltern schon in frühen Lebensjahren an das Kanonikerstift St. Viktor in Xanten gegeben hatten, führte selbst zunächst das eher bequeme Leben eines wenig engagierten Stiftsherren. In Xanten war man sicher religiös, und das in einem guten Sinne. Wie wäre sonst der wunderschöne Dom entstanden, eines der großartigsten Zeugnisse rheinischer Baukunst, Frömmigkeit und christlichen Glaubens? Aber Norbert fehlte am Xantener Leben die entschiedene Orientierung am Evangelium bis in alle Alltäglichkeiten hinein. Im Umgang mit dem Besitz, in der vornehmen Kleidung, die die Kanoniker trugen, im mangelnden Interesse an einem Leben, in dem Christus über allem steht und von ihm her der Dienst am Nächsten erfolgt und gesucht wird. So wandte er sich schließlich ab, nachdem er ein Bekehrungserlebnis hatte, bei welchem ihm ein Blitzschlag vor seinen Augen die Begrenzung der eigenen Existenz und die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens erkennen ließ. Seine Suche führte ihn zur radikalen Umsetzung des gewählten Lebensstandes als Kanoniker. Deshalb ließ er sich in Köln zum Priester weihen und versuchte nach seiner Rückkehr, die Xantener Mitbrüder ebenfalls zur inneren und auch äußeren Umkehr und einer radikaleren, konsequenteren Lebensführung zu gewinnen. Er scheiterte kläglich. In der Folge sah er keine andere Möglichkeit, als nun auf eigene Faust seinen Weg zu gehen. Norbert verließ Xanten und begann ein Leben als Wanderprediger. Auch das führte zu Konflikten. Seine Bitte an den Papst, ihm Predigterlaubnis für die gesamte Christenheit zu geben, also unabhängig von den Zuständigkeiten der Ortsbischöfe, brachte ihm den Auftrag ein, sich um die Reform französischer Kanonikerstifte zu bemühen. Dabei war er allerdings ebenso erfolglos wie in Xanten. Im Laufe seiner Unternehmungen hatte sich um ihn eine Anhängerschaft gebildet, Männer und Frauen, die seine Predigt und seine Ideen verinnerlichten, die durch Norberts radikal gelebtes Beispiel bis ins Herz hinein getroffen waren und ihm nun bei seinen Reisen folgten und ihn unterstützten. Nachdem ihm auch in Laon in Nordfrankreich, einem der damaligen geistlichen Zentren, nicht gelungen war, das Kanonikerkapitel zur Reform zu bewegen, gründete er schließlich im Einvernehmen mit dem Ortsbischof Bartholomäus im Tal von Prémontré eine neue Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft orientierte sich konsequent am Vorbild der ersten Christengemeinde, wie die Apostelgeschichte des Evangelisten Lukas es uns beschreibt. Dort in Prémontré lebten Männer, Frauen und Priester in Gütergemeinschaft, einfacher Lebensführung, täglichem Gebet und der Sorge um die Kirche und diesem allem verpflichtet. Im Jahre 1120 begannen sie mit dem Bau eines kleinen Klosters und auch einer Kirche. Am Weihnachtsfest 1121 legten sie feierlich ihr erstes Versprechen ab, sozusagen im Angesicht des Herrn der Welt in der Krippe, der nicht in Pracht, Prunk und Reichtum, sondern in einem ärmlichen Stall Mensch geworden ist. Unter den Ärmsten der Armen, draußen, vor den Toren der Stadt. Hier im Tal von Prémontré war aber noch kein neuer Orden entstanden, sondern zunächst nur eine Gemeinschaft entschiedener Christen, die unter der Leitung ihres charismatischen Anführers Norbert das in die Tat umsetzten und verwirklichten, was in jener Zeit in vielen Kanonikerstiften ausblieb. Wir dürfen davon ausgehen, dass Norbert sowohl an das Vorbild der Urgemeinde in Jerusalem und das Beispiel der Apostel als auch an die Kanonikergemeinschaften seiner Zeit gedacht hat, die nach seiner Vorstellung ein radikaleres, gemeinschaftliches Klosterleben führen und seelsorglich missionarisch in die Kirche und die Welt hineinwirken sollten. Für Norbert gehörte stets beides zusammen. Das gemeinschaftlich gelebte Vorbild und die seelsorglich-missionarische Einflussnahme auf die Welt. Aber ebenso richtig ist, dass im Tal von Prémontré, also bei Norberts Erstgründung seines Ordens, der Schwerpunkt mehr auf dem klösterlich-gemeinschaftlichen Leben lag. Warum das so war, können wir nur vermuten. Vielleicht, weil in den frühen 20er Jahren des 12. Jahrhunderts für Norbert die Reform der Kanonikergemeinschaften, insbesondere ihre Lebensführung, das anstehende große und vorrangige Thema war. Vielleicht hatte sich auch aus der geänderten Lebensführung einen gewissen Automatismus erwartet, in dem die Außenwirkung der inneren Umkehr auf dem Fuße folgt. Die Kanonikerstifte sollten Multiplikatoren werden für die Reform. Warum ich hier von Norberts Erstgründung spreche, werde ich später noch erläutern. In den ersten Jahren war Norbert meist im Winter in Prémontré, in den Sommermonaten zog er als Wanderprediger umher. Dabei kam es zu Begegnungen, die der jungen Gemeinschaft von Prémontré bedeutenden Zulauf brachten, so etwa den Grafen Gottfried III. Von Kappenberg, der bereits im Mai 1122 mit Familie und Gesinde sich Prémontré anschloss und seine gewaltigen Besitzungen, die durch das damalige Deutsche Reich reichten, mit einbrachte. Dieser Schritt muss große Wellen geschlagen haben, nach innen wie nach außen. Die neue Gemeinschaft von Prémontré wurde sprunghaft immer bekannter, sodass es auch zu immer neuem Zuwachs und verschiedensten neuen Gründungen nicht nur auf den Kappenberger Besitzungen kam. Und die Gemeinschaft selber und ihr Gründer Norbert sahen den Erfüllungsvermerk aus der Apostelgeschichte verwirklicht, dass nämlich der Herr selbst denen, die so lebten, ihrer Gemeinschaft täglich jene hinzufügte und hinzuberief, die gerettet werden sollten, Scharen von Männern und Frauen, wie es in der Apostelgeschichte heißt. Die schönste Bestätigung, die die Kirche oder eine Reformbewegung in ihr um des Evangeliums Christi willen erfahren kann, ist die wachsende Anhängerzahl. Ein eher problematischer Einschnitt war für die junge Gemeinschaft, dass ihr Gründer und Inspirator Norbert im Jahre 1126 Erzbischof von Magdeburg wurde. In den Augen vieler Gefährten passte das nicht zusammen. Die radikale Lebensführung nach dem Evangelium und ein solch hohes Amt, das unter anderem ja mit Machtausübung und dem Leben am bischöflichen Hof verbunden war. Was war geschehen? Die rasche Ausbreitung der Gemeinschaft von Prémontré hatte auch viele Kritiker auf den Plan gerufen. Was macht dieser Norbert da? Was fällt ihm ein? Er kann ja gerne im Bereich des Bistums Laon neue Gemeinschaften ansiedeln, wenn Bischof Bartholomäus ihm das erlaubt, aber doch nicht über die Grenzen dieses Bistums hinaus. Norberts Reaktion gegen diese Kritik und Polemik ließ nicht lange auf sich warten. Er übernahm für seine Gemeinschaft einiges aus der Organisation des Ersten Ordens, den die Kirchengeschichte kennt und der wenige Jahre zuvor erst entstanden war, der Zisterzienser. Und Norbert berief sich auf dieses bistumsgrenzenübergreifende Vorbild. Er ließ die einzelnen Niederlassungen Obere wählen, Pröpste und Äbte, die den Gemeinschaften vorstanden. Jedes Kloster erhielt einen festen Platz im Gesamtverband. Je nachdem, wessen Mutter oder Tochter es war, ordnete man sich ein und auch unter. Und Norbert wurde selbst Bischof. Sein Nachfolger in der Leitung des Gesamtverbandes wurde Hugo von Voss als Abt von Prémontré. Wir bezeichnen ihn auch als den ersten Generalabt des Ordens. Hugo von Voss war es, der aus diesen Anfängen einen stark zentralistischen Orden formte, mit gegenseitiger Visitation, regelmäßigen Zusammenkünften aller Oberen in Prémontré zu Generalkapiteln, gemeinsamen Statuten und insgesamt gemeinsamer Identität. In seiner Zeit als Erzbischof von Magdeburg war Norbert in seinen Reformbemühungen um das marode Bistum in vielen Fällen ähnlich glücklos wie bei der Reform der Kanonikerstifte in Xanten und auch in Frankreich. Er brauchte seine Prämonstratenser, um das Reformwerk in Gang setzen zu können. Also siedelte er Prämonstratenser, so die latinisierte Bezeichnung der Gemeinschaft von Prémontré, im Kloster unserer lieben Frau zu Magdeburg an. Diesmal gab er ihnen deutlicher den Auftrag, Seelsorge und missionarische Aufgaben wahrzunehmen. Er ließ sie auch das Rochett tragen, deutliches äußeres Zeichen kanonikaler und priesterlicher Verantwortung. Viele sind bis heute der Auffassung, dass Norbert hier den Orden zum zweiten Mal und mit neuen Akzenten gegründet hat. Jedenfalls gibt es in unserem Orden bis auf den heutigen Tag beide Richtungen, die von Prémontré und die von Magdeburg. Wenn man so will, eine mehr monastisch beschaulich, eine mehr seelsorglich missionarische Richtung. Gelegentlich bezeichnen wir Magdeburg auch als das Prémontré des Ostens. Das ist doch nicht ganz von der Hand zu weisen, wenn wir sehen, wie viele Klöster von hier aus gegründet wurden, bis hin zu Prämonstratenser Bistümern, Havelberg, Brandenburg und Ratzeburg. Und ganz ohne Spannungen ging und geht das auch nicht, angefangen von den starken Bemühungen Hugos, alles zentralistisch auf Prémontré auszurichten. Schon kurz nach Norberts Tod im Jahre 1134 beriefen sich die Magdeburger Prämonstratenser auf persönliche Anweisungen Norberts, die sie den Mitbrüdern in Prémontré entgegenhielten. Ein weiterer großer Einschnitt kam, als die Doppelklöster sich üblen Verdächtigungen ausgesetzt sahen. Wir hatten schon gehört, dass von Anfang an Männer- und Frauengemeinschaften beieinander wohnten. Angesichts aufkommender Verdächtigungen hat das Generalkapitel in Prémontré schon sehr bald, noch in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts, einige Jahre nach Norberts Tod, entschieden, diese Gemeinschaften räumlich voneinander zu trennen. Dies hatte für die Frauen auch einen positiven Nebeneffekt, nämlich die größere Eigenständigkeit und Selbstbestimmung. Ein Einschnitt im Erscheinungsbild der Prämonstratenser Klöster war es aber in jedem Falle. Mit dem 13. Jahrhundert kamen neue große Bewegungen auf den Plan, die mit dem Namen des heiligen Franz von Assisi, der heiligen Clara und dem heiligen Dominikus verbunden sind. Mit dem Aufkommen der von ihnen begründeten Bettelorden blieben die Laienbrüder und Schwestern in den Prämonstratenserklöstern mehr und mehr aus. Die Prämonstratenserinnen nahmen an Zahl ab. Die Männerklöster wurden ganz deutlich und in der Mehrzahl eher reine Priestergemeinschaften, eben Kanonikerstifte nach der Reform von Prémontré. Dieses Erscheinungsbild hat sich durch die Jahrhunderte bis auf den heutigen Tag erhalten. Wie wir noch sehen werden, bedeutete das aber keineswegs die Aufgabe der Ursprungsideale von Prémontré und Magdeburg. Nicht vergessen werden darf, dass sich in der Phase der ersten Begeisterung auch bestehende Klöster der Gemeinschaft von Prémontré anschlossen. Was zuvor als direkte Reformbemühung nicht gelungen war, stellte sich jetzt durch die Ausstrahlung und Anziehungskraft der Prämonstratenser geradezu automatisch ein. Norbert hatte für seine Gemeinschaften die Klosterregel des heiligen Augustinus gewählt, der den Priestern seines Bistums das gemeinschaftliche Leben im Kloster ans Herz gelegt hatte. In diesen Texten fand Norbert seine Gedanken wieder wie in einem Spiegel. So wurde Augustinus von Hippo, der große Bischof und Kirchenlehrer, zum zweiten Ordensvater. In den Prämonstratenserkirchen finden wir beide Heiligen bis heute ebenbürtig dargestellt. Augustinus mit dem brennenden Herzen in der Hand, Norbert mit der Monstranz und dem allerheiligsten Sakrament des Altares. Die Wirren der Zeit haben dem Orden der Prämonstratenser schwerste Schläge zugefügt. Schon in der Reformation des 16. Jahrhunderts sind viele Niederlassungen untergegangen. Die Französische Revolution von 1789 hat in ganz Frankreich sämtliche Klöster vernichtet. Die Säkularisation im frühen 19. Jahrhundert führte schließlich fast endgültig zur Enteignung der Klöster, Vertreibung ihrer Bewohner und zum Verschwinden des geistlichen Reichtums unserer Kirche im Deutschen Reich. Vom Prämonstratenserorden überlebten überhaupt nur 10 Häuser in der Donaumonarchie, weil Kaiser Joseph II. Ihnen das Überleben gewährte. Allerdings glich er alle in der Gestalt seinen Vorstellungen an. Von den ursprünglichen Charismen, vom ursprünglichen Profil blieben nur Rudimente. Benediktiner und Prämonstratenser waren fortan nur mehr die Stiftsherren eines bestimmten Klosters und trugen vor allem den Namen dieses Stiftes. Unterschiede gab es nur in der traditionellen Ordenskleidung. 200 Jahre nach diesen Radikalkuren wissen wir, dass es keineswegs so war, dass missratenen, dekadenten Klöstern ein verdientes Ende gesetzt worden ist, die den Namen Kloster nicht mehr verdient hätten. Im Gegenteil, viele wurden regelrecht in der Blüte von der Aufhebung überrascht. Und dies geschah vielfach mit Absicht, aus Feindseligkeit gegenüber Religion und Orden und auch aus reiner Habgier. Die überlebenden Häuser in Österreich, Ungarn, Böhmen und Mähren sowie die flämischen und niederländischen Klöster, deren überlebende Mitglieder das Klosterleben nach ein paar Jahrzehnten wieder aufnehmen konnten, haben im ausgehenden 19. Jahrhundert wieder zueinander gefunden und einen Generalabt gewählt. Dieser sitzt nicht mehr in Prémontré, das durch die Französische Revolution verloren gegangen ist. Der heutige Generalabt residiert in Rom. Es war ein wichtiger Schritt, die Ordensidentität zurückzugewinnen und wieder mehr miteinander die Zukunft zu gestalten. Es wurden wieder Generalkapitel einberufen und die wiedererstandenen Häuser hatten vor allem seit etwa 1870 sehr viel Nachwuchs. Nicht zuletzt dies versetzte sie in die Möglichkeit, in aller Welt Gründungen anzusiedeln. So finden wir heute Premonstratenser in den USA, in Indien, in Südamerika, Afrika und vielen europäischen Ländern. In den Staaten des Ostblocks lebten während des Kommunismus die Mitschwestern und Mitbrüder mit Ausnahme der polnischen Häuser im Untergrund weiter. Heute sind sie wieder die selbstverständlichen Bewohner ihrer zurückgegebenen Klostergebäude, bei denen es immer noch eine Menge zu restaurieren gibt. Der selige Papst Johannes der 23. und das von ihm einberufene Zweite Vatikanische Konzil haben die Orden und alle geistlichen Gemeinschaften und Institute zum Aggiornamento eingeladen und aufgerufen. Damit ist gemeint, dass wir uns einerseits auf unser ursprüngliches Charisma, unsere Ursprungsideale und die faszinierende Stunde des Anfangs, der ja bekanntlich immer ein besonderer Zauber innewohnt, zurückbesinnen sollen. Und dass wir uns andererseits darum bemühen, dieses in Erinnerung gerufene Ursprungsideal in die heutige Zeit neu einzubringen, zu verheutigen, zu aktualisieren. Damit ist keine billige Anpassung gemeint, sondern echte und tiefgehende Erneuerung und eine überzeugende Perspektive für die Zukunft. Die Premonstratenser sind dieser Einladung gefolgt und haben zwei Generalkapitel unmittelbar nach dem Konzil in den Jahren 1968 und 1970 dazu genutzt. Bei diesen Generalkapiteln, die beide im Stift Wilten in Innsbruck stattgefunden haben, wurde unter Hinzuziehung aller verfügbaren Fontes, aller Quellen zur Spiritualität und zur Identität unseres Ordens ein großes Werk geschaffen. Völlig neue Ordensstatuten, unsere Ordenskonstitutionen, die den vom Konzil ebenfalls betonten Begriff der Communio ganz ins Zentrum gerückt haben. Ganz getreu den ursprünglichen Idealen des heiligen Norbert beginnen diese Konstitutionen mit dem Satz: In unserem Streben nach mehr Gemeinschaft unter den Menschen brauchen wir die Gemeinschaft, die Christus uns bietet. Die damaligen Generalkapitel Ende der 60er Jahre haben auch von einem neuen Pfingsten gesprochen, um das wir beten. Die englischsprachige Version der neuen Konstitution ist überschrieben The Day of Pentecost, übersetzt der Pfingsttag. In für uns Premonstratenser selbst beeindruckender Weise ist es damals gelungen, nach all den Wirren der Zeit unserem Orden seine ursprüngliche Identität zurückzugeben und zugleich ohne billige Anpassung auf die Bedürfnisse und Fragen unserer Zeit einzugehen. Die neuen Konstitutionen haben uns gestärkt und so konnten wir zum Beispiel in Deutschland in den letzten 5 Jahrzehnten weiter wachsen. Allein in dieser Zeit sind 5 neue Niederlassungen entstanden und die bestehenden Häuser haben an Zahl der Mitglieder zugenommen. Auch in diesem Jahr 2009, in dem wir den 875. Todestag des heiligen Norbert feiern, werden in fast allen Häusern im deutschsprachigen Raum neue Novizen aufgenommen. Sicher spricht aus dieser guten Entwicklung auch die drängende Suche junger Männer, die den Priesterberuf anstreben, nach geeigneter Lebensform und Lebensführung, priesterlicher Gemeinschaft, getragen von geistlicher Freundschaft und mit dem Ziel gemeinsamer Arbeit. Fragen wir uns zum Schluss noch, wie muss ich mir ein Premonstratenserkloster heute in Deutschland vorstellen? Im deutschsprachigen Raum suchen Premonstratenser ihr spezifisches Erbe zu bewahren, indem sie sich durch die Ordensgelübde an Gott und die Klostergemeinschaft binden, ein Seelsorgsteam innerhalb einer bestimmten überschaubaren Region bilden, in dieser Region sämtliche Aufgaben der Pfarrseelsorge und der außerordentlichen Seelsorge nach Möglichkeit übernehmen, sich besonders um die Liturgie und das Gotteslob beim Chorgebet in der Abteikirche bemühen, als ein Ausstrahlungszentrum für die ganze Region, durch spezielle Ausbildung im Noviziat und im Studium frühzeitig in die besonderen Aufgaben und Erfordernisse ihrer Region hineinwachsen, an den Erfahrungen der älteren Seelsorger des gleichen Klosters teilhaben und ihr Wirken kontinuierlich weiterentwickeln. Mit diesen Worten ist die Gestalt eines heutigen Prämonstratenserklosters, insbesondere im deutschsprachigen Raum, kurz umschrieben. Prämonstratenserklöster finden wir in Deutschland und Österreich, in der Abtei Hamborn in Duisburg, mit dem Priorat in Magdeburg, das Priorat Fritzlar, das zu einem österreichischen Kloster gehört, die Abtei Windberg im Bayerischen Wald mit dem Priorat Roggenburg im Allgäu, die Abtei Speinshardt bei Weiden in der Oberpfalz, die Stifte Schlägel in Oberösterreich, Wilten in Innsbruck und Geras in Niederösterreich. Und seit kurzem sind auch wieder Prämonstratenser in Neustift bei Freising. Weitere Informationen und Kontakte zu den Gemeinschaften unseres Ordens und den Orden insgesamt finden Sie auch auf unseren Internetseiten www.oprem.de, www.norbertjahr.eu und www.norbertus-verlag.de. Mit Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Bei Radio Horeb geht es heute um die Orden in der Kirche, heute Prämonstratenserorden, der auf den heiligen Norbert von Xanten zurückgeht. Bei uns zu Gast ist Abt Albert Thomas Dölken aus der Abtei Hamborn-Duisburg. Herzlichen Dank Ihnen, Herr Abt, für die Vorstellung des Ordens.
Gern geschehen.
Wenn junge Menschen heute von Gelübden wie Keuschheit, Armut, Gehorsam hören, dann denken die, sind die vom anderen Stern, weil heute wird ja eigentlich mehr oder weniger in den Medien genau das Gegenteil verkündet, was zu einem glücklichen Leben beiträgt. Was bedeuten Ihnen denn diese drei Gelübde, wie verstehen Sie die?
Also sie sind sicher im Zusammenhang zu verstehen. Von Norbert ausgehend und überhaupt von Ordensgründern ausgehend ist es ja so, dass wir erfahren und davon überzeugt sind, dass Gott Menschen in seinen besonderen Dienst ruft, die dann auch vieles dafür stehen und liegen lassen und die sich in einer gewissen Ausschließlichkeit diesem Dienst widmen. Und das erklärt, warum man sich von Besitz, möglicher Familie und eigenem Willen, eigenen Lebenswegen trennt und sich in eine Nachfolgespur begibt, gemeinsam mit anderen, sich einer Klostergemeinschaft anschließt, Priester wird und so weiter.
Wenn man mal die einzelnen Gelübde dann durchgeht, könnten Sie die ein bisschen erklären?
Ja, es geht ja zum einen um die Beziehung zum Besitz, es geht um die Beziehung unter den Menschen, natürlich ganz vorrangig auch die Ehe und die Familie, und es geht um den freien Willen, und wir ordnen das alles Gott unter, indem wir also klar sagen, in meinem freien Willen entscheide ich mich zur Profess. Ich verspreche, dass ich den Willen Gottes suche und in dieser Ordensgemeinschaft Christus nachfolge. Und nach seinem Wort und Beispiel verzichte ich auf die Anhäufung und Sammlung von Besitz und verzichte auch auf Ehe und Familie.
Sie haben ein zentrales Wort gesagt, Berufung. Das heißt, es ist nicht so, dass einer sich überlegt, das und das wäre jetzt was für mich, sondern er spürt klar, das ist der Weg, den Gott für mich möchte. Wie kann man sich so etwas vorstellen?
Wir gehen davon aus, dass das ein Gnadengeschenk Gottes ist. So wie Paulus schon gesagt hat in seinen Briefen, wer es fassen kann, der fasse es. Und diese Berufung klären wir dadurch, dass wir zusammenbringen die Überzeugung des Einzelnen von sich selbst, dass er berufen ist zu einem solchen Leben, und die Gemeinschaft, in die er hineingeführt wird, in der er mitlebt, die dann sagt, ja, auch wir sind der Überzeugung, das trifft auf diesen jungen Menschen zu.
Was könnten da denn für Punkte ausschlaggebend sein?
Sie meinen, welche Kriterien wir anlegen?
Genau.
Das sind sicher Fragen, also etwa nach der menschlichen Reife, auch nach dem Eindruck, den jemand auf uns macht, wie er sich entwickelt, wie überzeugend sein Leben ist. Man könnte da ein ganzes Bündel nennen, aber im täglichen Miteinander zeigt sich recht deutlich, ob jemand für diesen Weg geeignet und auf diesen Weg berufen ist oder nicht. Natürlich muss man da auch sehr vorsichtig sein mit dem Urteil, denn es geht ja nicht allein darum, dass wir ein Urteil fassen, sondern dass wir dem Heiligen Geist und auch diesem konkreten Menschen einen Dienst erweisen.
Wenn viele von Orden hören, dann denken sie auch an Klausur, an Schweigen, an Abgeschiedenheit von der Welt. Wie sieht das im Prämonstratenserorden aus?
Solche Elemente gibt es natürlich in allen Ordensgemeinschaften, allerdings in unterschiedlicher Gewichtung. In meinem Vortrag hatte ich da ja auch schon darauf hingewiesen, dass in Prémontré die Gewichtung etwas mehr auf das monastisch-klösterliche Leben gesetzt wurde, während Norbert in seiner zweiten Gründung in Magdeburg stärker die Arbeit nach außen, die Außenwirkung, die seelsorgliche und missionarische Arbeit betont hat. Und je nachdem, wie das gewichtet ist, kommt das eine etwas kürzer.
Mhm. Sie haben in Ihrem Vortrag erwähnt, dass es Frauen- und Männerorden gibt. Gibt es denn heute auch noch diese Frauenorden?
Ja, Sie meinen die Frauengemeinschaften im Prämonstratenserorden.
Genau.
Ja, hier bei uns in der Nähe, in den Niederlanden, bei Breda, im Kloster Osterhout, ist eine Frauengemeinschaft, die in strenger Klausur lebt. Und es gibt in Krakau zwei Klöster, in und vor Krakau, zwei Prämonstratenserinnenklöster. Es gibt neuerdings auch wieder in Doksani in Tschechien und in Kalifornien Prämonstratenserinnen, die meist in strenger Klausur leben.
Wenn Menschen jetzt überlegen, bin ich vielleicht berufen oder nicht, was raten Sie so Menschen?
Ich denke, dass diese Frage nicht so allein zunächst im Vordergrund steht, sondern man hat bestimmte Kontakte zu anderen Ordensleuten oder man lernt Priester kennen, Menschen, die zur eigenen christlichen Gemeinde gehören. Und darin spürt man dann und begreift, dass ein solcher Weg auch der eigene Weg sein könnte. Und dann muss man den Kontakt zu den anderen suchen und auch gute Gesprächspartner finden, überzeugende, gläubige Gesprächspartner, auch Priester und Ordenschristen und auch gute Freunde, mit denen man darüber ins Gespräch kommen kann. Wenn es natürlich um einen konkreten Ordensberuf geht, dann tut man auch gut daran, mit der konkreten Ordensgemeinschaft ins Gespräch zu kommen. Weil nur im Dialog, und das ist sicher eine alte Weisheit der Kirche, nur im Dialog lässt sich das klären und entwickeln.
Und können dann auch junge Männer bei Ihnen dann einfach mal mitleben, mal hineinschnuppern sozusagen?
Ja, meist geschieht das so, dass also der Kontakt entsteht, heute interessanterweise übrigens häufig übers Internet. Das ist sicher das Medium der jungen Leute, das vorrangige Medium der jungen Leute. Und dass man sich zunächst einmal dann im Briefwechsel, im Internet austauscht und dann auch Treffen vereinbart und auch dann die Möglichkeit schon einmal besteht, für einige Tage zum ersten Kennenlernen in unserer Gemeinschaft mitzuleben.
Wenn Sie auf Ihre Spiritualität des Ordens schauen, was sind da besondere Schwerpunkte?
Heute fassen wir das zusammen in dem Begriff der Communio, wie das Zweite Vatikanische Konzil das auch getan hat und die neueren Statuten es tun. Früher haben wir bis oder vom 17., 18. Jahrhundert ausgehend bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts die fünf Ziele formuliert, die fünf Ziele des Prämonstratenserordens: das Chorgebet, die Eucharistie, die Seelsorge, die Bußfertigkeit und die Marienverehrung. Und sicher sind alle diese Ziele und Elemente nach wie vor erhalten und Ziele und Inhalte unseres Ordenslebens.
Könnten Sie zu den einzelnen Punkten noch etwas sagen?
Ja. Die Eucharistie, damit sollten wir vielleicht beginnen, steht im Mittelpunkt unseres Lebens und auch unseres Tagesgeschehens. Norbert war der erste Heilige, der täglich die Eucharistie gefeiert hat und hat uns das eben auch ans Herz gelegt. Mit der Eucharistie steht Christus in der Mitte des Tages und des Lebens. Die Eucharistie wird entfaltet im Chorgebet, das in den meisten Gemeinschaften dreimal am Tag, morgens, mittags und abends gefeiert wird. In diesem Chorgebet singen wir vor allen Dingen und beten wir die Psalmen, die im Alten Testament enthalten sind und die Motive des menschlichen Lebens in all seinen Facetten wiedergeben. Das ist sicher auch ein stellvertretendes Gebet, in das wir auch mit hineinnehmen, was wir von den Menschen in der Seelsorge erfahren und mittragen an Anliegen. Dann haben wir auch gleich den Bogen zur Seelsorge geschlagen. Die Seelsorge ist dem heiligen Norbert ganz wesentlich am Herzen gelegen, dass wir also nicht einfach nur als Gemeinschaft für uns leben, sondern diese Gemeinschaft hat auch ihr Dasein für die Kirche und für die Welt. Und dazu gehört für Norbert eben ganz wichtig die Außenwirkung und die Arbeit mit den Menschen, der Dienst am Menschen, der Dienst an der Kirche. Die Bußfertigkeit ist sicher auch in der Professformel, die seit 1121 gleich geblieben ist, festgesetzt. Wir vertrauen darauf, dass Kraft der Gnade Gottes oder mit Hilfe der Gnade Gottes und der Vergebung durch Christus der Mensch sein Leben ändern und verändern kann, hin zum Guten und auch dahin, wohin Gott ihn ruft. Also ein Grundvertrauen in Gott und Gottes Gnade und die Möglichkeit, die er dem Menschen geschenkt hat, sein Leben zu ändern und zu bessern, zu ihm hin und auf ihn hin. Und als letztes bleibt als fünftes Ziel die Marienverehrung. Der heilige Norbert selbst hat die Gottesmutter sehr verehrt. Es gibt ein sehr schönes Gemälde, das erinnert in vielen unserer Klöster an eine Überlieferung in der Lebensbeschreibung des heiligen Norbert, dass im Traum oder in einer Vision die Gottesmutter dem heiligen Norbert das weiße Ordensgewand überreicht hat mit dem Auftrag, wir sollten dieses Gewand tragen und Zeugen der Auferstehung Christi sein. Und Maria gilt für uns auch als Schutzpatronin unseres Ordens und wir vertrauen ihr natürlich auch all unsere Anliegen und Sorgen und die Anliegen der Menschen, mit denen wir arbeiten und leben, an.
Wir haben jetzt Hörer in der Leitung. Den Anfang macht Frau Sponer aus Landau. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich habe eine Frage, die vielleicht nicht direkt jetzt zu dem Prämonstratenserorden abzielt, aber vielleicht können Sie sie mir trotzdem beantworten. Ich habe gelesen, dass die Männerorden in Deutschland allgemein mehr Zuwachs haben als die Frauenorden. Und mich hat das eigentlich immer schon interessiert, woran das denn liegt, wenn das stimmt, dass vor allem eben die sozialen Orden, die weiblichen Ordensgemeinschaften deutlich weniger Nachwuchs haben als die Männerorden.
Ja, man muss sicher da differenzieren, welche Gemeinschaften Nachwuchs haben, welche nicht. Sie haben ja gerade schon richtig gesagt, die sozial-karitativen Orden haben weniger Nachwuchs als die Männerorden, aber vielleicht ist es auch so, das weiß ich nicht genau, dass die kontemplativen und monastischen Frauengemeinschaften, die Klausurleben, auch eher noch wieder Nachwuchs haben. Da müsste man jetzt natürlich genau in die Statistik und die Zahlen schauen. Ich denke aber, dass im Bild der zurückgehenden Ordensgemeinschaften der Frauen vor allen Dingen eben die sozialkaritativen gemeint sind. Und da meine ich, gibt es einen naheliegenden Grund. Im 19. Jahrhundert vor allen Dingen haben diese Gemeinschaften Berufe entwickelt und wahrgenommen, die heute von auch jeder verheirateten Frau oder auch von Männern wahrgenommen werden können. Sie sind in eine ganz konkrete historische Situation hinein gegründet worden mit einem ganz spezifischen Auftrag, der auch Auswirkungen gehabt hat in der Gesellschaft. Und wir können heute eigentlich dankbar sagen, dass es diese Gemeinschaften gegeben hat und auch noch gibt, weil sie auch viele soziale und karitative Werke in die Gesellschaft hineingebracht haben, die damals nicht selbstverständlich waren, heute aber selbstverständlich sind.
Wie zum Beispiel Dienst an Kranken, oder?
Ja, zum Beispiel Dienst an Kranken, an Alten, an Behinderten und so weiter. Auch Erziehung. Ich lebe ja hier im Ruhrgebiet. Hier sind also hunderte von Schwestern allein in meiner Heimatpfarrei gewesen, die Clemensschwestern von Münster, die die Krankenhäuser hier gestaltet haben und die Pflege übernommen haben, die Schwestern unserer lieben Frau von Fechter und Mühlhausen, die die Erziehung für Mädchen in der Schule übernommen haben, in den Werkstätten, die unsere Kindergärten geleitet und gestaltet haben und so weiter und so weiter. Mhm.
Gut, dann
ja, vielen Dank.
Danke auch für den Anruf. Auf Wiederhören, Frau Sponer. Die nächste Hörerin meldet sich aus München, Frau Lang. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich möchte eigentlich erstens mich bedanken für diesen sehr interessanten Vortrag. Zweitens, ich habe eine Frage. Und zwar, ich habe zwei Brüder, die heißen Norbert und Bernhard. Und ich habe mal eine Biografie vom heiligen Norbert, der mich als solches sehr interessiert hat. Habe ich mal gelesen, habe ich durch Zufall in die Hand bekommen. Und da war drin gestanden, dass der heilige Bernhard Unterheiger Norbert sich mal begegnet, die sich gekannt haben. Und das wollte ich eigentlich wissen, ob das stimmt, dass die, also sei nicht sehr lang gewesen oder jedenfalls, dass die sich begegnet sind. Ob das hätte ich gerne die Frage beantwortet gehabt.
Ja, diese Frage ist leider mit letzter Sicherheit nicht zu beantworten. Es gibt diesen Hinweis, dass sie einander gekannt haben und einander begegnet sind. Voneinander gewusst haben werden sie auf jeden Fall, denn sie sind Zeitgenossen und beide waren bedeutende Zeitgenossen. Also die waren beide nicht irgendwer, sondern die waren sehr bekannt. Und da ist es schon anzunehmen, dass sie voneinander Kenntnis hatten. Und ich habe im Vortrag ja auch zum Beispiel erwähnt, dass Norbert ja von der Struktur und der Organisation der Zisterzienser, die ja wesentlich durch Bernhard von Clairvaux geprägt waren, übernommen hat. Aber es ist leider nicht mit letzter Sicherheit zu sagen, ob sie sich wirklich leibhaftig begegnet sind. Überliefert worden ist es.
Ja. Das habe ich gelesen. Und deshalb hat es mich interessiert, weil ich beide Heilige verehre. Und schön. Deshalb und besonders auch Norbert, ich kenne auch Speinshardt. Und, und da wollte ich mich ganz herzlich also nochmal bedanken. Das war für mich jetzt eine gute Erfahrung wieder.
Schön.
Und habe wieder was dazu gelernt. Dankeschön.
Danke.
Und Gottes Segen für Ihren Orden weiter.
Danke sehr. Vielen Dank auch.
Bitte schön.
Auf Wiederhören, Frau Lang. Ja, ein Wort vielleicht noch zu Laien. Sie sind auch zuständig für Laien, die sich angeschlossen haben. Dem Orden, könnten Sie dazu noch etwas sagen?
Ja, Sie meinen wahrscheinlich die Tertiaren. Also es gibt auch Männer und Frauen, die, wie man so sagt, in der Welt leben, verschiedensten Berufen nachgehen, auch verheiratet sind, Kinder haben und die sich unserem Orden als Tertiaren von Prémontré anschließen. Dazu hat das Generalkapitel unseres Ordens 1988, übrigens das erste Generalkapitel, das in Deutschland stattgefunden hat, nämlich im Kloster Steinfeld in der Eifel, ein neues Konzept entwickelt und Statuten für die Tertiaren entwickelt und geschrieben, auch die Spiritualität der Tertiaren beschrieben, die sich geistlich und menschlich freundschaftlich einer konkreten Abtei jeweils verbunden wissen, natürlich auch dem Orden insgesamt, und im Umfeld der Abtei oder zumindest in innerer geistlicher Verbindung Dienste in der Kirche wahrnehmen. Auch im Gebet, am Gebetsleben des Ordens teilnehmen, auch für die Arbeit des Ordens beten.
Dann danke, dass Sie heute bei uns zu Gast waren, Abt Albert aus der Abtei Hamborn. Liebe Zuhörer, Sie können auch einen Mitschnitt, eine CD bestellen von dieser Sendung, wenn Sie wollen, die auch weitergeben. Dann melden Sie sich beim CD-Dienst von Radio Horeb 0700 75 25 75 20 oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org und da können Sie unser Download, unser Podcast-Angebot nutzen. Abt Albert, Sie haben ein Gebet mitgebracht zum Abschluss für diese Sendung.
Ja, es ist das Gebet, das wir zum Norbertjahr geschrieben haben. Lasset uns beten. Guter Gott, manchmal wissen wir nicht, was in unserem Leben Sinn hat, was richtig und was falsch ist. Manches in dieser Welt finden wir auch nicht gerecht. In Politik, Wirtschaft, auch manchmal in unserer Kirche. Wir bitten dich daher um deinen Beistand, damit wir einen guten und glücklichen Weg finden. Nicht nur für uns, sondern auch für die anderen. Dein Heiliger Geist motiviere uns, wie einst den heiligen Norbert, die Probleme nicht nur anzusprechen, sondern auch selbst anzupacken, dort, wo wir es vermögen, wo wir gefordert und gefragt sind. Darum bitten wir dich, Gott, durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
Amen.
Heiliger Norbert,
bitte für uns.
Und es segne euch auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria und des heiligen Norbert, der allmächtige, barmherzige und lebendige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Danke und alles Gute für Sie und Ihren Orden.
Vergelt's Gott.
Segne es Gott. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören auch Ihnen. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.